Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist der Gründer der grünen Internetsuchmaschine Ecosia. Eine Suchmaschine, die nicht nur beim Surfen durch das Netz hilft, sie lässt auch Bäume wachsen. Christian Kroll, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ja, wenn man die Startseite von Ecosia aufruft, dann sieht man da gleich sehr eindrucksvoll einen Zähler, der schwer in Bewegung ist und die Zahl der Bäume zeigt, die mithilfe der Suchmaschine gepflanzt wurden. In diesem Augenblick sind es 63.859.460. Wie kommt diese Zahl zustande?
Ja, also Ecosia generiert halt Geld durch Werbeeinnahmen und diese Einnahmen geben wir weiter an unsere Baumpflanzprojekte. Und also wir pflanzen die Bäume nicht alle selbst, sondern unsere Partner. Und inzwischen kommt halt so viel Geld zusammen, dass wir jede Sekunde einen Baum pflanzen können, sogar noch ein bisschen schneller als das.
Wie berechnet sich das? Also wie viele Klicks sind ein Baum oder wie viele Suchanfragen?
Das kann man nicht so genau sagen. Wir sagen im Durchschnitt etwa 50 Suchen, bis ein Baum gepflanzt wird.
Wir werden natürlich schauen, wo der Zähler am Ende der Sendung steht. Ich habe mir die Zahl jetzt notiert. Mein Gast ist Christian Kroll, der Gründer der Internetsuchmaschine Ecosia, ein Unternehmen, das seinen Gewinn zum großen Teil in Aufforstungsprojekte in aller Welt investiert. Was heißt denn eigentlich zum großen Teil?
Also wir legen jeden Monat ungefähr 20% unseres Gewinns einfach in Reserven zurück, um solche Sachen machen zu können, wie zum Beispiel Solaranlagen bauen für den Strom unserer Server oder auch ein Angebot machen zu können, den Hambacher Forst zu kaufen zum Beispiel. Das haben wir auch damit finanzieren wollen. Und alles, was nicht in Reserven geht, an Überschuss geht in die Baumpflanzprojekte. Aber wir haben generell auch bei Ecosia eine Rechtsform, dass es generell eigentlich unmöglich ist, Gewinne aus dem Unternehmen rauszunehmen. Das heißt, wenn wir die Reserven irgendwann nicht mehr brauchen sollten, dann gehen sie halt am Ende sowieso wieder in Baumpflanzprojekte.
Was ist das für eine Rechtsform?
Also eigentlich sind wir eine normale GmbH. Wir haben jedoch 1% unserer Stimmrechte und 99% des Kapitals abgegeben an eine Stiftung, die heißt Purpose Stiftung. Und die stellt sicher, dass wir das Unternehmen niemals verkaufen können und dass wir auch keine Gewinne rausziehen können aus dem Unternehmen und dass nur Leute Anteilseigner vom Unternehmen sein können, die tatsächlich auch im Unternehmen arbeiten. Und so ist es ein sich selbst gehörendes Non-Profit-Unternehmen. Wir haben uns mehrere Sachen angeguckt, mehrere Konstrukte. Es gibt ja die Möglichkeit, eine Stiftung zu haben oder eine GmbH. Und das war für uns alles nicht passend, weil wir trotzdem noch die Freiheit eines Unternehmens haben wollten, aber gleichzeitig die Verbindlichkeit von einer Stiftung. Und so haben wir uns letztendlich für dieses Konstrukt entschieden. Es ist relativ neu und da entsteht gerade so eine, ich würde fast sagen, so eine Welle. Also in Berlin gibt es mehrere Unternehmen, die jetzt dieselbe Rechtsform wählen. Und man hat natürlich dann auch, wenn man weiß, dass ein nachhaltiges oder ein Social Business eben keinen Exit machen kann, dann hat man auch ein viel größeres Vertrauen zu den Unternehmen und weiß eben, dass man also eine Partnerschaft mehr oder weniger wirklich zu demselben Zweck macht und nicht, weil einer vielleicht irgendwie sich die Taschen voll machen möchte.
Und das heißt, Sie haben Ihr Unternehmen, das Sie ja gegründet haben, quasi verschenkt?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Sie haben gerade schon gesagt, wie Ecosia das Geld verdient für die Pflanzung von Bäumen, nämlich durch Anzeigen. Was sind denn das für Anzeigen, die mir da angezeigt werden? Sind das dann auch umweltfreundliche Anzeigen oder kann es sein, dass ich dann auch Werbung für ein SUV sehe?
Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, nur umweltfreundliche Anzeigen schalten. Allerdings gibt es auch bei uns eben also jede Art von Werbung. Wir blockieren natürlich gewisse Sachen, die wirklich unserer Meinung nach nicht gesellschaftsfähig sind. Und ja, generell, wenn wir aber alle aussperren würden und nur grüne Sachen zeigen würden, dann könnten wir einfach nicht genug Geld damit verdienen. Aber langfristig wäre das schon unser Ziel, nicht nur grünere Werbeanzeigen zu zeigen, sondern auch grünere Suchergebnisse. Also das ist zumindest unsere Ambition. Aber wir müssen eben momentan noch schauen, wie wir genug Geld zusammenbekommen.
Wie funktioniert die Suchmaschine denn eigentlich technisch? Also sind die Algorithmen, die da durch das Netz gehen, von Ihnen?
Wenn jemand bei Ecosia einen Suchbegriff eingibt, dann leiten wir den erstmal an Bing weiter. Bing ist die Suchmaschine von Microsoft und Microsoft geht dann durch die eigenen Suchalgorithmen durch und gibt uns dann so eine Antwort zurück, die mehr oder weniger die 10 Suchergebnisse beinhaltet, die man von der Suchmaschine kennt. Und dann reichern wir das teilweise noch an. Also das heißt, manchmal, wenn jemand Wetter Berlin eingibt zum Beispiel, dann gibt uns Microsoft nur diese 10 Links zurück. Aber eigentlich will ja jemand nicht 10 Links zum Wetter haben, sondern will wissen, wie es Wetter ist. Das heißt, wir bauen noch Dinge oben drauf, wie zum Beispiel ja, die Wettervorhersage, so dass man das wirklich sieht, wie viel Grad es jetzt gerade sind.
Oder ich eine Wolke sehe mit Regensymbol oder sowas. Ja, ich habe vorhin gesagt, grüne Suchmaschine. Geht das denn eigentlich überhaupt? Ich meine, es ist ja bekannt, Suchanfragen verbrauchen wahnsinnig viel Energie. Also nicht die einzelne, sondern alle Suchanfragen zusammen, die da so täglich im Netz eingegeben werden.
Ja, also wir haben, also das mit dem Energieverbrauch ist natürlich ein Thema. Wir haben, wie gesagt, unsere eigenen Solaranlagen gebaut und bauen auch immer mehr, um den Strom unserer Server abzudecken und nicht nur unserer Server, sondern tatsächlich auch von allem, was da noch hinten dran hängt, also auch den Servern von Microsoft. Und darüber hinaus haben wir natürlich einen super positiven Effekt dadurch, dass wir Bäume pflanzen mit unseren Einnahmen. Also wir gehen davon aus, dass pro Suche etwa 1 Kilogramm CO2 absorbiert wird von der Atmosphäre. Und dadurch kann man halt mit Ecosia, wenn man das als Standardsuchmaschine nutzt, tatsächlich auch sehr viel Gutes tun für unser Klima.
Also wie so eine Art Kompensation.
Ja, also für mich ist das so die einfachste Art, wie man, also man kann viele Dinge tun, um CO2-Ausstoß zu vermeiden, aber was kann man tun, um wirklich CO2 wieder aus der Luft zu holen? Da kenne ich nicht viele andere gute Alternativen als Ecosia als Suchmaschine einzurichten.
Nun haben Sie gerade gesagt, Sie arbeiten mit Bing zusammen. Bei denen ist es allerdings so, dass die nicht völlig auf erneuerbare Energien setzen.
Genau, also deswegen fragen wir auch mal wieder bei Microsoft nach, bei wie viel Prozent seid ihr denn und wollt ihr nicht eure Ziele ein bisschen höher setzen? Also da haben wir, glaube ich, auch einen schönen Effekt, dass sich so ein großer Konzern dann ein bisschen schneller bewegt. Aber was halt bei Bing nicht grün ist, das gleichen wir aus oder das stecken wir zusätzlich noch an Energie ins Netz durch unsere eigenen Solaranlagen. Also wir gleichen nicht nur unsere Server aus, sondern auch die von Microsoft.
Der Umweltaspekt ist natürlich das eine. Eine Suchmaschine muss aber auch bequem sein, muss gute Ergebnisse liefern. Von Google weiß man, dass da sehr viele Menschen dran arbeiten, damit die Nutzer eben zufrieden sind. In Ihrem Team arbeiten, glaube ich, 50 Leute. Das scheint für mich ein sehr schwieriger Wettlauf, um die besten Technologien zu sein. Oder verlassen Sie sich da eben auf Ihren Kooperationspartner Bing?
Ja, also die Herausforderung ist tatsächlich sehr groß, weil bei Google arbeiten 50.000 Leute an Suche. Und wir müssen halt gucken, wie wir das clever machen können. Das heißt, wir müssen natürlich auf den Schultern von Microsoft stehen, mehr oder weniger, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen. Und wenn wir dann eigene Dinge bauen, wie zum Beispiel diese Wettervorhersage, dann müssen wir die sehr selektiv wählen. Weil wir bauen ja nicht nur die Suchmaschine, sondern auch Apps und so weiter ringsherum, die man sich dann aufs Handy runterladen kann. Und all das braucht natürlich Zeitaufwand von Leuten. Und wir sind nur ein kleines Team verglichen mit Google.
Aber Sie nehmen den Kampf auf, David gegen Goliath.
Genau, ja. Also in der Geschichte hat ja auch David gewonnen. Von daher, warum sollte man es nicht versuchen?
Wie viele Nutzerinnen und Nutzer haben Sie denn eigentlich zurzeit?
Also das wissen wir nicht genau, da wir ja anders als andere Suchmaschinen jetzt nicht alle Informationen über die Nutzer tracken. Wir gehen davon aus, dass das mehrere Millionen sind, also wahrscheinlich so zwischen 5 und 10 Millionen, die Ecosia einmal im Monat benutzen.
Sie tracken nicht alle Informationen, inwiefern? Also normalerweise kennen wir ja, werden eben Profile von den Nutzern erstellt. Wie ist das bei Ihnen?
Also genau das machen wir gar nicht. Das ist uns, also wir hatten auch eine interne Diskussion dazu, weil wir natürlich, wenn wir ein bisschen mehr tracken würden, könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Bäume pflanzen dadurch. Aber generell war es uns halt wichtig, dass wir nicht in so einer Überwachungsgesellschaft leben möchten. Also selbst wenn ich Google jetzt nichts Böses vorwerfe, hat halt immer noch der gewisse Geheimdienste in den USA eben Zugriff auf diese Informationen und möchte ich wirklich, dass Donald Trump meine Suchanfragen durchliest. Also und deswegen haben wir uns entschieden, dass der einzige Weg, wie man das verhindern kann, eigentlich ist, dass man eben nichts trackt. Und wir müssen ein paar Informationen speichern, um uns gegen Hackerangriffe zum Beispiel zu verteidigen. Aber danach werden nach 4 Tagen alle Suchen anonymisiert. Das heißt, wir haben keine Suchprofile über die Leute.
Christian Kroll, gleich werden wir uns im Deutschlandfunk Kultur darüber unterhalten, wo die Bäume gepflanzt werden, die durch ihre Suchmaschine finanziert werden und auch wie das eigentlich kontrolliert wird. Mein Gast heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur sorgt mit dafür, dass neue Bäume wachsen. Christian Kroll hat die Internetmaschine Ecosia gegründet, die Gewinne in Baumpflanzprojekte investiert. Warum eigentlich Bäume?
Also ich bin nach dem Studium länger durch die Welt gereist, um so ein bisschen meinen Lebenssinn zu finden. Und ich habe eine Weile in Nepal gelebt und habe dort so die soziale Ungleichheit global gesehen. Also dass es den Menschen in Deutschland halt relativ gut geht und den Menschen in Nepal eben weniger, einfach weil sie im falschen Land geboren sind sozusagen. Und dann war ich auch noch länger in Südamerika und habe halt so die Zerstörung der Wälder und der Natur generell beobachten müssen, dürfen. Und während dieser Reise ist mir halt klar geworden, dass Bäume pflanzen eigentlich die perfekte Lösung für beide Probleme ist. Also eine Lösung, die den Menschen hilft, die der Natur hilft, die auch wieder ökonomisch eben eine Region voranbringen kann. Und auch während der Zeit habe ich dann zum ersten Mal über Klimawandel gehört, mehr oder weniger, und habe gedacht, oh, da kommt was auf uns zu, da müssen wir was dagegen machen. Und ja, da passt Bäume pflanzen halt auch super rein. Also es ist so ein schönes Allheilmittel, glaube ich, für viele Probleme, die wir so haben. Und es kam jetzt auch vor einer Weile wieder eine Studie raus, dass Bäume pflanzen eben die effektivste und skalierbarste Möglichkeit ist, Klimawandel zu lösen. Und das wusste ich damals zwar noch nicht, aber so ein bisschen vermutet habe ich es.
Ich glaube, das war eine Studie von der Eidgenössischen und Technischen Universität in Zürich. Ne? Wo werden denn eigentlich die Bäume gepflanzt? Wie wählen Sie die Orte aus?
Also ich mache das leider nicht, sondern das macht unser Tree Planting Officer. Das ist jemand, der bei Ecosia angestellt ist und meiner Meinung nach einen ziemlich tollen Job hat. Also es gibt dann verschiedene Kriterien, die wir, also natürlich Standardkriterien, keine Kinderarbeit und Gleichberechtigung von Männern und Frauen, keine Monokulturen und all solche Sachen. Und dann bekommen wir viele Bewerbungen von Baumpflanzprojekten oder schreiben verschiedene Projekte an und gucken halt, ob diese Projekte eine relevante Anzahl von Bäumen auf eine gute Art und Weise pflanzen können, sodass nicht nur Monokulturen irgendwo entstehen oder Wälder weit weg von Menschen, sondern tatsächlich, dass die Menschen auch was davon haben und dass auch das Ökosystem was davon hat. Und so haben wir jetzt, glaube ich, 23 Projekte in 17 verschiedenen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, in den Tropen, weil man da am meisten Baum fürs Geld bekommt, würde ich jetzt mal sagen. Also weil die Leute eben auch am meisten dort profitieren von den Arbeitsplätzen, die wir dort schaffen. Und wir haben aber auch ein Projekt in Spanien, weil das Problem von Wüstenbildung eben nicht nur ein Problem ist, was es irgendwo fernab in Afrika gibt, sondern tatsächlich auch also in Südeuropa und auch in Brandenburg. Das heißt, wir limitieren uns zwar auf die tropischen Entwicklungsländer oder fokussieren uns darauf, aber das Problem ist tatsächlich was man eigentlich überall angehen sollte.
Und das pflanzen dann diese Organisationen vor Ort oder wie läuft das ab?
Genau, das machen oft sind das eben gemeinnützige Organisationen, die vor Ort schon eingebunden sind, die auch verstehen, was brauchen denn die Menschen vor Ort. Weil wenn man irgendwo hinkommt und sagt, hier gibt es eine freie Fläche, da will ich jetzt einfach Bäume hinpflanzen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Bäume nicht stehen bleiben. Das heißt, man muss wirklich mit den Leuten vor Ort sprechen, was sie fragen, was sie brauchen. Und normalerweise ist die Antwort eben nicht Bäume, sondern die Leute sagen, ich will einen Job haben, ich will guten Zugang zu Wasser, ich will, dass der Boden wieder fruchtbar wird und so weiter. Und wenn man dann mit den Leuten im Dialog eben zu dem Schluss kommt, dass Bäume pflanzen dafür eigentlich die beste Lösung ist, dann hat man auch eine hohe Sicherheit, dass die Bäume am Ende stehen bleiben.
Und gehört der Grund dann tatsächlich auch den Organisationen, weil Sie gerade sagen, ja, man muss natürlich auch gucken, dass die da stehen bleiben?
Also zum größten Teil gehört das Land eigentlich den Dorfgemeinschaften. Das heißt also weder uns noch den Organisationen. Man trifft natürlich Vereinbarungen, dass das nicht abgeholzt werden darf für eine zumindest eine gewisse Zeit. Es ist aber so, also selbst wenn es uns gehören würde, wenn wir nicht die Bedürfnisse der Leute vor Ort erfüllen, dann bringt es auch nichts, dann Zaun drum zu machen oder irgendwelche Verbote auszusprechen.
Was heißt denn für eine gewisse Zeit? Also wie lange dauern die Projekte?
Also gut, das kann man jetzt, so lange gibt es uns ja jetzt noch nicht, kann man noch nicht so wirklich sagen. Also wir machen immer Verträge, die tatsächlich mehrere Jahrzehnte gehen. Also es bringt halt nichts, einfach nur Bäume schnell zu pflanzen und dann wieder zu verschwinden. Und ich hoffe auch, dass es Ecosia noch mehrere Jahrzehnte gibt, dass wir das dann begleiten können.
Sie haben von dem Tree Planting Officer gesprochen. Wer ist das und was ist genau seine Aufgabe?
Ja, das ist der Peter und der Peter guckt eben, also der spricht natürlich mit den ganzen Organisationen und guckt auch, dass die Vereinbarungen, die getroffen wurden, auch eingehalten wurden. Also das heißt, teilweise fährt er zu den Projekten hin und zählt zumindest stichprobenartig nach, guckt natürlich auch über Satellit oder wir haben auch die Möglichkeiten eben, dass die Leute in den Baumpflanzprojekten uns einfach Fotos schicken von den Baumpflanzungen, die sie gemacht haben. Und dann können wir so nachprüfen, ob das alles tatsächlich auch gemacht wurde, was versprochen wurde. Und dann ist natürlich auch eine große Rolle von Peter eben zu helfen, dass die Baumpflanzprojekte noch besser werden. Also das heißt, wenn man in einem Baumpflanzprojekt in Burkina Faso was lernt, was super funktioniert, dann kann man das auch in Äthiopien wahrscheinlich benutzen. Und wir sind halt so eine Art Wissensaustauschplattform für Bäumepflanzen.
Wenn Sie da gerade diese zwei Orte nennen, nehmen Sie uns doch mal mit in so eine Anpflanzung. Was gibt es noch für Orte, wo Bäume mit Ihrer Hilfe gewachsen sind oder wachsen?
Ja, also Burkina Faso ist tatsächlich das Projekt, wo wir am längsten jetzt aktiv sind und da werden lustigerweise gar keine Bäume gepflanzt in dem Sinne, sondern Da hat man halt das große Problem, dass es dort Wüstenbildung gibt und eigentlich, also wenn man das jetzt mit deutschen Augen sehen würde, würde man sagen, wir pflanzen Bäume in der Wüste. Und was wir dort machen müssen, vor allem ist erstmal sicherstellen, dass das Wasser nicht, also wenn es regnet, dass das Wasser nicht wegfließt. Das heißt, wir graben da kleine Becken in den Boden, also wir nicht, sondern die Leute vor Ort natürlich. Und da sammelt sich das Wasser drin und wenn dann einmal Wasser da ist, dann müssen wir eigentlich nur noch Samen reinwerfen. Und aus diesen Samen sprießen dann die Bäume. Das heißt, wir haben keine Baumschule dort, sondern graben Löcher.
Schauen Sie eigentlich auch manchmal selbst nach, was aus den Projekten geworden ist oder wie es vor Ort läuft?
Also ich würde gerne jedes Jahr mindestens mal hinfliegen. Das geht manchmal zeitlich nicht. Also dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft, aber ich war schon bei einigen Projekten ja. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung, dann auch wirklich zu sehen, was das bedeutet, weil man liest irgendwie, hier wurden so und so viele Millionen Bäume gepflanzt. Aber wenn man dann mal vor Ort ist und sieht, was das wirklich bewirkt, dann ist es nochmal eine ganz andere Erfahrung.
Aber ist das nicht eigentlich auch eine Sisyphos-Arbeit? Also ich habe mal gelesen, die Erde verliert 10 Milliarden Bäume im Jahr. Und wie viele Bäume setzen Sie dagegen? Ich glaube, jetzt sind es 63 Millionen Setzlinge. Wir haben ja eben drauf geguckt, die in den letzten 10 Jahren, die es sie gibt, gepflanzt worden sind. Das ist doch ein Ungleichgewicht.
Ja, also es ist natürlich so, dass wir also noch gegen... Ja, dass wir versuchen, diesen gewaltigen Stein da irgendwie den Berg hochzurollen. Aber trotzdem müssen wir es machen. Also das ist, ich finde, wir haben gar nicht wirklich eine Wahl, weil wenn wir, also gerade wenn wir jetzt das Thema Klimawandel anschauen, dann müssen wir eben tatsächlich hunderte Milliarden, sogar also eigentlich 1.000 Milliarden Bäume pflanzen, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden. Das heißt, irgendwo müssen wir anfangen. Und es gibt leider nicht viele andere große Baumpflanzorganisationen neben uns. Und deswegen finde ich, dass wir eine sehr wichtige Arbeit machen.
Sie sind 35 Jahre alt. Waren eigentlich Computer und das, was man damit anstellen kann, schon immer Ihr Thema? Also haben Sie zum Beispiel als Schüler schon an eigenen Programmen geschrieben?
Also ich habe mich sehr früh mit Computern beschäftigt. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, dass das nicht war, um irgendwie Code zu schreiben, sondern tatsächlich nur, um Computer zu spielen. das war allerdings damals noch ein bisschen komplizierter. Das heißt, man musste tatsächlich, also ich habe auch meine eigenen Computer zusammengebaut, einfach ein bisschen Geld zu sparen und dann hat auch teilweise was nicht funktioniert. Das heißt, dann musste man eben gucken, wie löst man das jetzt. Und so war ich halt schon ein bisschen tiefer drin in der Software, aber programmiert habe ich lange, lange nicht. Und ich fand aber also immer Technologie und sowas fand ich super spannend.
Ich habe gerade schon angedeutet, ökologische Aspekte, die standen jetzt nicht immer unbedingt im Zentrum Ihres Denkens. Als Sie 16 waren oder als Sie Jugendlicher waren, wie waren Sie da drauf?
Also als ich mit 16 habe ich tatsächlich angefangen, Aktien zu handeln. Das hat also nichts wirklich mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich fand das einfach spannend. Das war so die Zeit vom neuen Markt und wo man sehr schnell Geld mit Geld vervielfachen konnte. Und das fand ich interessant. Habe irgendwie mit so ein paar Freunden aus der Schule, hatten wir uns immer getroffen und darüber ausgetauscht und so weiter. Und habe dann auch mit diesem Enthusiasmus für die Börsenwelt mehr oder weniger angefangen, BWL zu studieren mit dem Fokus auf Finanz- und Börsenwesen. Und das habe ich dann erst irgendwann während des Studiums erkannt, dass das mich doch nicht ganz ausfüllt. Also ich habe zwar nie Aktien gekauft, um irgendwie mir damit ein großes Haus kaufen zu können oder sowas oder einen schicken Ferrari oder sowas. Aber es war irgendwie ein lustiges Spiel, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass dieser reine Fokus auf mehr und mehr Geld auch was mit mir macht, was nicht die Richtung ist, die ich für mich selber möchte.
Was hat es mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie das festgestellt, dass das irgendwie nicht gut für Sie ist?
Also ich habe während des Studiums mit Aktien gehandelt und bin dann halt immer morgens aufgewacht. Erstmal natürlich das Erste, was man macht, ist Kurse checken und wenn es dann irgendwie bergab ging, dann war man auch den Tag über schlecht gelaunt und solche Sachen. Und generell, also so ein Gefühl von Stress natürlich, aber auch, also der Fokus auf Geld macht auch irgendwie, es gibt halt viele andere Sachen, die nichts mit Geld zu tun haben und die glücklich machen. Und ich habe halt gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich dann eigentlich nicht vor dem Computer sitze und besser geht, wenn ich nicht über Geld nachdenke. Und ich habe dann auch irgendwann, also am Anfang habe ich relativ ohne große Bedenken Ölaktien in der Ukraine gekauft oder sowas. Und irgendwann habe ich dann auch ein bisschen genauer hingeguckt und mal geschaut, oh, was passiert denn da ringsherum? Und habe eben gemerkt, dass diese Ölfirma zum Beispiel riesige Flächen auch einfach zerstört. Und da hat sich dann so langsam so ein Gewissenskonflikt, glaube ich, aufgetan. Und auch wenn ich dann, also ich bin ja auch vorher schon ein bisschen rumgereist und habe halt gesehen, dass es eben vielen Menschen nicht so gut geht und teilweise eben auch nicht so gut geht, weil die Unternehmen, in die ich da teilweise investiere, eben ja, unfaire Bedingungen schaffen für die Menschen vor Ort. Und irgendwann war dieser Konflikt halt nicht mehr wirklich tragbar. Das heißt, das habe ich dann, es war jetzt nicht ein Bruch, sondern aber so schrittweise ging halt mein Interesse einfach in dem Sektor verloren.
Sie haben ja Ihre Reisen durch die Welt, das heißt durch Asien und Südamerika vorhin schon angesprochen. Gab es da irgendwie einen besonders einprägsamen Moment?
Also in Nepal hatte ich einen Moment, der mich sehr geprägt hat. Und zwar bin ich da mit einem nepalesischen Freund so durch die Straßen gelaufen in Kathmandu. Und da war so ein Obst- und Fruchtstand und ich hatte Lust auf einen Apfel und habe gesagt, hey, hast du auch Lust, wollen wir einen Apfel kaufen? Und dann meinte er, ja, lass uns doch einen kaufen und den teilen. Und dann dachte ich, hey, warum Apfel teilen? Und dann habe ich gemerkt, ja, dieser Apfel kostet jetzt 30 Cent und 30 Cent ist für ihn sehr, sehr viel Geld und für ihn ist es einfach Verschwendung, wenn ich jetzt einfach mal aus purer Lust und Laune einen Apfel kaufe. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, mir geht's, ich habe so viele Möglichkeiten. Ich muss, also eigentlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, bin ich eigentlich verpflichtet, zurückzugeben. Und das war so die Ausrichtung von meinem Leben. Und das war, glaube ich, so was, also dieser einschneidende Moment, was die globale Ungerechtigkeit angeht. Und ein ähnlicher Moment war dann in Südamerika, wenn man mit dem Bus teilweise stundenlang an Sojafeldern vorbeifährt und sich fragt, hier stand ja nicht immer so, ja, was war denn vorher mal da? Und dann irgendwie die Endstation ist dann irgendwo in einem Regenwald und dann merkt man, wow, dieses Paradies haben wir ausgetauscht für diese grüne Wüste, in der es weit und breit keine Vogelstimme gibt. Und das waren so Einsichten, die irgendwie, also die habe ich nicht mehr aus meinem Kopf rausbekommen und die haben mich halt sehr geprägt. Das heißt, da blieb mir später eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als irgendwas zu machen damit.
Ihre erste Suchmaschine, die haben Sie dann auch in Nepal gegründet. Was war das für ein Projekt?
Also das war die Idee, dass man mit einer Suchmaschine, die von Nepalis entwickelt wurde, Geld generieren könnte für Projekte in Nepal. Und die Idee ist vielleicht ganz löblich, aber das, also es war nicht nur die Zeit nicht reif, sondern glaube ich auch nicht der perfekte Ort dafür. Also wir hatten teilweise in Nepal in Kathmandu nur wenige Stunden Strom. Das heißt, wir haben uns extra unser Büro so zwischen zwei Stadtteilen platziert, dass wir aus einem Stadtteil Strom holen konnten, wenn es in dem anderen Stadtteil eben gerade keinen Strom gibt. Also das war ein bisschen kompliziert. Und dann natürlich auch, dass nur wenige Menschen in Nepal das Internet benutzt haben zu dieser Zeit. Also es war am Ende, würde ich sagen, eine ziemlich blöde Idee. Aber gut,
Wann war das?
Das war 2007, glaube ich. Aber gut, ich habe viel gelernt dabei. Und es gab natürlich auch kulturelle Differenzen. Das heißt, manchmal bin ich ins Büro gekommen und es war niemand da, weil ich einfach nicht wusste, dass Feiertag war. Also solche Sachen passierten dann. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit und schöne Erfahrung.
Danach haben Sie ja auch nochmal mit Google zusammengearbeitet, ne? Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Warum?
Ja, das war der zweite Versuch, mehr oder weniger. Also ich bin dann irgendwann weitergereist aus Nepal und habe eben lange Zeit in Buenos Aires gelebt und dort eben über Klimawandel gelesen und über die Bedeutung der Wälder und hat mir eben gedacht, okay, diese Idee der Suchmaschine, wenn ich das global denke, dann müsste man sich um Wälder kümmern und so kam halt die Idee von Forestal und Forest, also von Wald und das LE hintendran war dann die Hommage an Google mehr oder weniger und ich hatte für ein paar Tage tatsächlich eine Partnerschaft mit Google, aber dann hat Google leider eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, wir schalten das wieder ab. Was natürlich sehr traurig war, weil das Projekt war dann schon in den ersten Tagen deutlich erfolgreicher als das Vorprojekt und die Leute haben halt gesagt, ja, tolle Idee, möchte ich unbedingt benutzen und dann plötzlich fiel das halt alles wieder in sich zusammen. Also dann war Versuch 2 leider auch gescheitert.
Und warum wollte Google nicht mehr? Haben die Sie als Konkurrenz gesehen oder?
Also es gibt eine offizielle Begründung und die ist, dass also Google sagt, dass wenn Leute eine Suchmaschine benutzen, die einen guten Zweck hat, dann klicken die Leute auf Werbeanzeigen, obwohl sie eigentlich gar kein Interesse daran haben. Also wir können mit unseren Zahlen belegen, dass das nicht stimmt. Wir haben keine höheren Klickraten und auch Google könnte sowas natürlich rausfiltern. Das heißt, meiner Meinung nach die eher inoffizielle Begründung ist, dass Google natürlich, wenn man bei einer Suchmaschine genau dasselbe haben kann wie bei Google, dann und es gibt noch einen guten Zweck, dann hat Google sich einen Wettbewerber geschaffen und muss an diesen Wettbewerber eben einen großen Anteil des Umsatzes zahlen und das ist für Google einfach nicht interessant. Das heißt, sowas wird dann ja eben leider beendet.
Nun geben Sie ja Ihren Nutzern ein gutes Gefühl. Besteht da nicht die Gefahr, dass die sich so ein bisschen darauf ausruhen?
Ja, also ich finde es gut, dass wir den Leuten ein gutes Gefühl geben, weil sie tun ja tatsächlich was Gutes. Und ich würde jetzt hoffen, dass die Leute nicht sagen, ich benutze Ecosia, deswegen kann ich jetzt wie wild durch die Welt fliegen. Ich glaube, also meine Hoffnung wäre eher, dass das so ein erster Schritt ist für viele und dass wir dann eben auch es schaffen, gemeinsam noch weitere Schritte zu gehen. Also wir zeigen auf Ecosia ja nicht nur Suchergebnisse, sondern wir produzieren auch ab und zu kleine Videos oder Blogbeiträge, in denen die Leute informiert werden über größere Umweltthemen wie Palmöl, Fliegen und Braunkohle zum Beispiel. All solche Sachen. Das heißt, wir engagieren uns natürlich noch ein bisschen darüber hinaus. Und ich hoffe, dass die Leute auch Interesse daran finden.
Aber es ist natürlich bequemer, ihre Seite zu nutzen, als jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Flug zu verzichten.
Ja, also ich glaube, das ist das Schöne an Ecosia, dass es halt zugänglich für jeden ist und wir wollen ja auch niemanden zwingen. Also wenn jemand diesen Weg nicht weitergehen möchte, dann gut, dann können wir leider nichts machen. Aber ich glaube, wir versuchen es dann auch so darzustellen, dass die Leute auch Lust haben auf mehr. Also wir sagen dann auch nicht, ihr dürft nicht mehr fliegen, Fliegen ist böse, sondern zeigen vielleicht Alternativen auf.
Also positiv Beispiele geben.
Genau.
Ziehen Sie dann eigentlich auch eine eigene Klimabilanz?
Also ich mache einmal im Jahr eigentlich so meine CO2-Erklärung, würde ich jetzt sagen. Das heißt, ich gucke, wie viel habe ich durch meinen Konsum oder auch durchs Reisen ausgestoßen. Und ich muss das dann in dem Fall nicht ausgleichen, weil ich habe die günstige Situation, dass ich ja bei Ecosia arbeite. Das heißt, wenn ich einfach auf ein bisschen Gehalt verzichte, dann werden automatisch mehr Bäume gepflanzt. Das heißt, also ich sehe das jetzt nicht ganz so drastisch, dass ich mir dann weniger Gehalt auszahlen würde, aber also zumindest das Wissen, wie viel habe ich denn verursacht und durch welche Komponenten, hilft mir dann ein bisschen entgegenzusteuern. Also zum Beispiel, ich ernähre mich seit mehreren Jahren vegetarisch und fliegen tue ich halt nur, wenn es eigentlich wirklich unvermeidlich ist. Und ja, ich kaufe auch keine neuen Sachen, behalte mein Telefon so lange wie es geht und solche Dinge, die man eben dann rausfinden kann, wenn man sich diese CO2-Bilanz ein bisschen genauer anguckt.
Sie schaffen es ja auch immer wieder, Aufmerksamkeit für Ecosia zu generieren. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie letztes Jahr RWE das Angebot gemacht haben, den Hambacher Forst für 1 Million abzukaufen. Haben die sich nochmal gemeldet bei Ihnen?
Leider nicht. Ich hoffe, also vielleicht gehen Sie irgendwann noch auf das Angebot ein. Also unsere Hoffnung war natürlich, dass wir, wie können wir dazu, oder die Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie können wir dazu beitragen, dass es, dass dieser, nicht nur dieser alte Mischwald bleibt, der einen sehr, sehr hohen biologischen Wert einfach hat, sondern auch, dass Braunkohle im Boden bleibt. Und irgendwann saß man halt mal in einer Runde zusammen und haben ein Bierchen zusammen getrunken nach der Arbeit. Und einige unserer Leute waren halt auch bei den Demos mit dabei im Hambacher Forst. Und ja, und dann meinte irgendwann jemand, wir können ja einfach versuchen, den Wald zu kaufen. So, und dann, fanden wir alle ganz witzig. Und dann haben wir aber irgendwann gedacht, ja gut, das könnten wir tatsächlich mal versuchen. Und prinzipiell geht es uns halt darum, also es war uns relativ klar, dass RWE jetzt nicht sagen wird, ja, mach mal, vielen Dank, sondern es geht halt darum, mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu legen und insbesondere auch RWE an einen gesellschaftlichen Verhandlungstisch zu ziehen und zu sagen, ja, ihr habt diese Rechte vor mehreren Jahrzehnten bekommen, diesen Wald abzuholzen, aber damals wussten wir auch noch nichts über Klimawandel und da wussten wir vielleicht auch noch nicht, wie wertvoll dieser Wald ist. Das heißt, wir müssen gesellschaftlich einfach diese Debatte nochmal neu führen. Und solange RWE nicht dazu bereit ist, ist es halt irgendwie ein bisschen frustrierend. Und das heißt, wir versuchen immer wieder mal auch nachzufassen. Und das Thema ist für uns noch nicht ad acta gelegt, dadurch, dass RWE jetzt nicht geantwortet hat.
Also zum einen Problembewusstsein stärken, aber auf der anderen Seite eigentlich auch ein gutes Gespür für Marketing, oder?
Genau, also wir beschweren uns nicht darüber, wenn dann die Presse darüber berichtet. In unserem Fall ist es ja positiv, das heißt, da werden einfach mehr Bäume gepflanzt. Das heißt, wir haben dann kein schlechtes Gewissen. Es war jetzt aber eben auch kein reiner Marketing-Gag. Also wenn RWE ja gesagt hätte, dann hätten wir natürlich das Geld bezahlt, die 1 Million Euro, um den Wald zu kaufen. Wenn RWE gesagt hat, nein, aber wir würden gerne mal drüber sprechen, dann hätten wir natürlich auch unser Bestes getan, irgendwie ein konstruktives Gespräch da zu führen. Das heißt, es geht uns schon auch um die Sache.
Auch bei Fridays for Future machen Sie mit oder haben auf einer der Demos schon gesprochen. Aus Ihrer Sicht, wie nachhaltig ist das, was da passiert?
Also ich habe eine große, große Bewunderung für die ganze Bewegung und ich hoffe, dass das eher noch stärker wird. Es ist natürlich schwierig, so eine Bewegung lange aufrechtzuerhalten, aber also solange die Regierung nicht wirklich gute Antworten hat, ist es, glaube ich, auch, können die Kinder sich nicht leisten, das Ganze abebben zu lassen. Von daher glaube ich, dass das lange hält. Und wenn ich die Energie von den Leuten sehe, die da dabei sind, dann bin ich ziemlich überzeugt, dass das ein erfolgreicher Kampf sein wird.
Und wie soll es mit Ecosia weitergehen? An welchen Projekten arbeiten Sie gerade?
Also wir haben ziemlich ambitionierte Ziele. Das erste ambitionierte Ziel ist, dass wir 1 Milliarde Bäume pflanzen wollen. Wir sind jetzt bei 63 Millionen und ein bisschen. Das heißt, da müssen wir natürlich noch deutlich mehr wachsen, um das Geld dafür zu haben. Dann wollen wir natürlich den gesellschaftlichen Wandel mit vorantreiben zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Das ist auch ein großes Feld. Und letztendlich wollen wir auch es schaffen, dass wir als Suchmaschine eben nicht nur normale Suchergebnisse anzeigen, sondern irgendwann auch grünere Suchergebnisse. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eingibt, ich möchte von Berlin nach München mit dem Flugzeug reisen, dann zeigen wir vielleicht ein paar Flugreisen, aber parallel zeigen wir auch, dass man mit dem Zug fahren könnte und wie viel CO2 man dadurch einsparen könnte. Und solche grünen Technologien obendrauf auf den Suchalgorithmus zu bauen, das ist technologisch relativ kompliziert. Und da wollen wir aber rein investieren und wollen tatsächlich so eine Art grünen persönlichen Assistenten schaffen, mit denen die Leute dann grünere Entscheidungen in ihrem Alltag treffen können.
Aber würden Sie auch so weit gehen, dann nur noch umweltfreundliche Unternehmen anzuzeigen? Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es eine Maps-Anwendung gibt, das Steakhouse auszublenden?
Also ausblenden würde ich wahrscheinlich nichts. Also das ist ja dann so eine Ökodiktatur, die ich, glaube ich, auch nicht haben möchte. Ich glaube, es reicht, wenn man den Leuten die Informationen einfach transparent darstellt. Das heißt, wenn man ihnen sagt, dieser Flug verbraucht jetzt eben so viel 100 Kilogramm CO2. Und ich glaube, die Leute sind dann in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, man muss ihnen das nicht vorschreiben. Also das ist jetzt so unser Ansatz. Ich glaube allerdings, gesellschaftlich könnte es durchaus ein paar Verbote brauchen, weil eben viele Leute sich vielleicht gar nicht mit den Themen beschäftigen wollen. Und wenn Fleisch so günstig im Supermarktregal liegt, dann kaufe ich das vielleicht einfach, ohne mich damit zu beschäftigen, was denn nicht nur die Folgen für die Tiere sind, sondern eben auch die Folgen fürs Klima. Und vielleicht muss man dann einfach als Politik dagegen steuern. Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe der Politik, eben die Gesellschaft, die Bedingungen zu schaffen, dass die Gesellschaft irgendwie nachhaltig sich gut entwickeln kann.
Mein Gast heute Vormittag war Christian Kroll, Gründer von Ecosia. Die Suchmaschine lässt für, Sie hatten gesagt, etwa 50 Anfragen einen Baumsetzling pflanzen. Ja, und wir haben ja gesagt, dass wir am Ende der Sendung noch einmal auf den Baumzähler schauen, der auf der Seite mitläuft. Am Anfang waren es 63.859.472. Wie viele sind es jetzt?
Ich muss kurz drüber gucken. Jetzt sind es 63.862.102, 3, 4.
Also wirklich jede Sekunde kommt ein Baum dazu. Jetzt kopfrechnen schwach. Man kann sagen, etwa 2.500 Bäume sind jetzt, während wir hier miteinander gesprochen haben, dazugekommen. Jetzt haben wir so viel über die Bäume gesprochen. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsbaum?
Also ich habe in Berlin tatsächlich einen Lieblingsbaum, würde ich sagen, obwohl ich will jetzt auch keinen Baum diskriminieren. Es gibt viele schöne Bäume, aber
Baum soll heute traurig aus der Sendung gehen.
Genau, alle Bäume sind schön, aber ein Baum, den ich besonders toll finde, das ist in der Bergmannstraße, da gibt es so einen größeren Friedhof und da fahre ich jeden Morgen mit dem Fahrrad vorbei und da gibt es eine Magnolie, die im Frühling wunderschön blüht, also wo die Leute tatsächlich vorbeilaufen, stehen bleiben und Fotos machen. Die macht mich besonders glücklich, auch weil sie halt den Frühling einleitet.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Magnolien sind auch absolut meine Lieblingsbäume. Christian Kroll, weiterhin viel Erfolg und danke, dass Sie heute unser Gast gewesen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.